Tina, ich bin aufgeregt. Wir probieren heute was Neues.
Ja, vor allen Dingen mit Bild. Und das ist wirklich eine Neuerung. Und da musste ich meine Haare machen und mein Gesicht herrichten und so. Das ist wirklich was Neues. Aber erstmal herzlich willkommen, Kathi. Herzlich willkommen alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge und einer neuen Aufnahme von Hey Book Lovers.
Ja, 2026 willkommen. Es gibt wieder hoffentlich fast jeden Monat eine Folge.
Und das ist zumindest unser Ziel, richtig? Ja. Zumindest eine Folge im Monat, ja.
Genau, eine Mischung, denke ich, aus den Berichten, was wir gelesen haben, so ein Recap und Empfehlungen für dich da draußen. Und ab und zu werden wir vielleicht auch jemand wieder zu Gast haben, der
ja, und
auch
dann,
gerne liest.
Und dann gibt's da ja immer diese Fragen, die du dir ausdenkst und die du sammelst und die mich dann unverhofft treffen und die ich beantworten muss. Das macht ja auch immer sehr viel Spaß.
Kannst dich schon mal drauf freuen. Ich habe heute auch wieder was dabei. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie das Wichteln verlaufen ist. Und dann wollen wir dich nochmal dran erinnern, dass wir bald Buchclubabend haben. Und dann stellen wir dir die Bücher vor, die wir gelesen haben, die wir hier extra mitgebracht haben. Also Tina, möchtest du anfangen? Was hast du zum Thema Wichteln zu sagen?
Also, wir haben wieder gewichtelt, Buchwichteln, letztes Weihnachten. Und kurz vor Weihnachten hat die Auslosung stattgefunden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Leute waren dabei. Du hast da ja die Übersicht.
Also es waren auf jeden Fall über 30 Leute, was echt toll war, weil viele mitgemacht haben, die wir auch gar nicht kennen persönlich, die irgendwie dazugekommen sind, weil sie einfach Lust hatten, auch mitzumachen beim Buchwichteln. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, also es hat auf jeden Fall Anklang gefunden und es waren viel mehr als in den Jahren davor. Und ich habe mich dann auch sehr gefreut, als mein Wichtelgeschenk hier eingetroffen ist. Macht ja dann doch Freude und Spaß, wenn man dann eine Überraschung und ein Geschenk auszupacken hat. Und mein Wichtel hat auch genau meinen Geschmack getroffen. Also das Buch hätte nicht besser passen können. Aber mir ist das passiert, was, glaube ich, einigen passiert ist, dass der Wichtel so treffgenau war in seiner Buchauswahl, dass das Buch schon im Schrank steht. Und bei mir tatsächlich schon zweimal im Schrank, nämlich einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und ja, das war, also auf der einen Seite war es natürlich schade, auf der anderen Seite habe ich mich aber total gefreut, weil ja, mein Wichtel wirklich Gedanken gemacht hat und genau das Buch gefunden hat, was zu mir passen würde. Und das ist so das Feedback, was ich von ein paar Leuten bekommen habe, dass das Buch einfach schon bekannt ist oder schon im Regal steht. Das kann natürlich immer passieren, aber dann freut sich ein anderer Booklover vielleicht irgendwann über das Buch. Und ein anderes Feedback, was ich auch noch bekommen habe, ist, dass jemand ein gebrauchtes Buch geschenkt bekommen hat und tatsächlich sichtbar gebraucht. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir eigentlich das ausgeschlossen hatten, gebrauchte Bücher zu verschenken. Und ich finde, gerade wenn man selber auch sich Gedanken gemacht hat, ein neues Buch gekauft hat und verschickt hat, dann ist es schade, wenn man dann ein gebrauchtes Geschenk bekommt. Was hast du denn gehört und was war deine Erfahrung?
Ja, also ich habe das auch von einem gebrauchten Buch gehört und ich denke, generell ist ein gebrauchtes Buch nicht auszuschließen, ganz wenn es in einem sehr guten Zustand ist. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen dran feilen. Es gibt bei dem Wichtelomat, mit dem wir das immer machen, eine Sektion, wo man eintragen kann, was man sich wünscht. Und da haben wir empfohlen, Genres anzugeben oder bestimmte Richtungen oder vielleicht hat man auch konkrete Wünsche. Da haben wir dann gehört, dass konkrete Wünsche eigentlich nicht erfüllt werden wollen von Wichteln, weil die eine Überraschung machen wollen, was ich auch verstehe. Aber wenn man so viel Leser ist wie wir, muss man vielleicht demjenigen, dem Wichtel, ein bisschen helfen und das irgendwie auf eine Art einschränken. Wie, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Müssen wir uns mal überlegen für nächstes Jahr, damit man was bekommt, was man noch gar nicht bekommen hat. Also vielleicht aus einem Genre sich wünscht, in dem man sonst nicht liest, zum Beispiel, wenn man sich das vorstellen kann. Oder was ist ich bei mir? Ich habe schon lange kein Kochbuch mehr gekauft. Vielleicht wäre das dann eine Empfehlung gewesen. Oder ein guter Krimi, der nicht Splatter-Effekt hat oder sowas. Ja?
Ja.
Was ich mir jetzt auch selber nicht besorgen würde. Und dann müssen wir uns mal überlegen, welche Angaben wir empfehlen, damit man dann das Buch bekommt, das man will. Aber insgesamt fand ich es sehr süß, weil ich glaube, es hat jeder mitgemacht. Eine Anfrage hat mich erreicht, wo jemand nicht verstanden hat, an wen er es verschicken soll. Aber das passiert einfach. Und sonst haben wir uns total gefreut, dass so viel mitgemacht haben. Und ich hoffe, das werden wir im Dezember auch wieder erreichen. Und das war eine gute Sache. Und ja, was wollte ich noch dazu sagen? Nee, das war es auch schon. Ich glaube, das ist unser Wichtel-Recap.
Mhm.
Da fällt mir jetzt ganz spontan unabhängig ein, dass ich dir sagen wollte, dass People We Meet on Vacation auf Netflix läuft. Du hast das gelesen vor ein paar Jahren und dann habe ich es auch gelesen, weil ich es gut fand. Und das ist ja immer so eine Sache mit Buchverfilmungen. Wir gucken die ja meistens nicht. Aber irgendwie habe ich mir beim Sport gedacht, da schaue ich jetzt rein und es ist total süß gemacht.
Ich habe es auch schon geguckt. Mit meiner Tochter zusammen haben wir uns das angeguckt und ich fand es auch gut. Und ich glaube, entscheidend dabei ist, dass es schon länger her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Ich weiß, es ist eine Liebesgeschichte. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass die beiden gute Freunde sind und dann ist irgendwas passiert und dann ist die Freundschaft auseinandergegangen. Aber ich konnte mich nicht mehr an die Details erinnern. Und deshalb könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, oh, das fehlt oder das ist anders oder ich habe mir den Protagonisten ganz anders vorgestellt. Da ist also bei mir einfach ein paar Jahre Abstand schon zu dem Buch und zu der Geschichte. Und deshalb konnte ich auch echt richtig diese Verfilmung genießen. Also ich fand es auch voll nett und so eine schöne Stimmung. Also da, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, so die Farbwelt, in der das gefilmt wurde, einfach total angenehm zu gucken, nicht so schrill, sondern ein bisschen gedecktere Farben, aber so viel warme Farben.
Ja, vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, es ist zwei junge Menschen, die sich kennenlernen und dann vereinbaren, weil sie sich gut verstehen, die sind auf dem Weg zum College, dass sie sich jedes Jahr treffen werden, um einen Urlaub miteinander zu verbringen. Und er ist sehr zurückhaltend, liebt sein Hometown, möchte eigentlich auch gar nicht so gern reisen und sie ist aber total reiselustig und will raus in die Welt und nimmt ihn dann mit. Und jedes Jahr machen sie irgendwo anders Urlaub, bis irgendwann etwas vorfällt, was diese Situation ändert. Und diese Geschichte wird erzählt im Film wie im Buch, indem man so ein Recap macht. Man springt zurück zu dem ersten Sommer, den sie miteinander verbringen, dann wieder in die Jetztzeit, dann wieder zum Sommer vor 8 Jahren, vor 7 Jahren, vor 6 Jahren und so weiter, bis man sich dann dem Punkt nähert, warum es auseinandergegangen ist. Also wirklich nette Geschichte. Genau, ist mir gerade nur so eingefallen.
Genau, und vielleicht auch noch, das haben wir noch nicht gesagt, von Emily Henry ist das Buch und die Geschichte. Und die ist ja echt unsere, ich glaube, wir haben alle Bücher von Emily Henry gelesen. Sind einfach so gute Feel-Good-Liebesgeschichten, immer mit einem guten Ende und machen einfach Spaß zu lesen.
Ja, absolut. Und bevor wir jetzt loslegen mit den ersten Buchempfehlungen, muss ich noch zeigen, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Wenn wir schon mal Video haben, warte mal. Hier, schau mal, ich habe so einen Schal bekommen von Tina. Und das ist jetzt natürlich vielleicht spiegelverkehrt, aber das sind die Book Ultras. Finde ich so geil. Ich würde am liebsten unseren Podcast danach umbenennen, weil Book Ultras passt so gut zu uns.
Ja, also ich habe genau den gleichen Schal und ach, es freut mich total, dass ich dir damit eine Freude machen konnte. Und die Book Ultras, das sind tatsächlich Buchcover-Designerinnen, ich kann noch nicht mal sagen, dass ich die auf der Buchmesse in Frankfurt kennengelernt habe, weil ich keine 3 Minuten mit denen gesprochen habe, sondern das war wirklich nur so eine ganz kurze Begegnung, aber hat eben dafür gereicht, dass sie mir eine Visitenkarte noch nicht mal, sondern nur gesagt haben, ihr Instagram-Handle, und dann habe ich das nachgeguckt und habe dann diese Schals gleich vorbestellt und war dann ganz glücklich, dass es rechtzeitig vor Weihnachten noch angekommen ist. Und ich finde die auch total cool. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig weiß, ist ein bisschen schwierig so zu binden. Oder? Also eigentlich ist es, den kannst du dir gar nicht, ist wirklich mehr wie so ein Fußball-Ultra, Schal, den man sich nur so umhängt.
Schal.
Ja.
Und jetzt über den Mantel, und der muss dann aber auf beiden Seiten so runterhängen, damit man es auch sieht. Also, das ist ein Statement-Schal.
Statement-Schal, und dann muss ich aber jetzt im Winter dann einen dicken, fetten Rollkragenpulli noch anziehen, damit mein Hals dann bedeckt ist. Ja, also ja. Wir werden jetzt bald, müssen wir uns jetzt bald sehen, so lange. Obwohl, nee, so ein Statement-Schal kann man auch noch im Frühling und im Herbst tragen,
ja,
damit ihr uns dann mit diesem Schal seht. Das freut mich, dass ich dir damit eine Freude machen konnte.
Ich fand es großartig, und ich habe eine Familie voller Fußballfans, und dann habe ich gesagt, schau mal, ich bin Book-Ultra. Fanden sie sehr weirdo, aber ist okay.
Wir sind gerne weirdo.
Soll ich noch eine Frage raushauen?
Nee, jetzt machen wir erst noch die Ankündigung mit dem Buchclub, sonst vergessen wir das nämlich wieder. Und auch da ist ja der Vorteil Video, ich kann das Buch in die Kamera halten. Genau. Wir lesen am Donnerstag, lesen muss man vorher. Wir besprechen Donnerstag, den 29. Januar um 19 Uhr auf Zoom, dieses Buch, Die Erinnerungsfotografen. Und du hast also noch 2 Wochen Zeit, das Buch zu lesen, und das schafft man auch gut. Also das sind kurze Kapitel, insgesamt sind es, ich glaube, 180 Seiten, lässt sich gut lesen, ist auch nicht so schwer zu lesen, und über dieses Buch sprechen wir beim Buchclub. Der Buchclub kostet nichts, da kann jeder dran teilnehmen, und auch wichtig, du musst das Buch auch nicht unbedingt zu Ende gelesen haben. Wir haben das auch immer mal wieder, dass jemand es nicht geschafft hat, oder was unsere Gespräche immer sehr interessant macht, wenn jemand sagt, ey, Tina, warum hast denn du dieses Buch ausgesucht? Das war so gar nicht meins. Ist dann immer, ich will nicht sagen unangenehm, aber ja, erstmal dann so ein bisschen so eine komische Situation, wenn man selber von einem Buch, ich will jetzt nicht sagen total begeistert war, aber ich fand es schon gut, es hat mir Spaß gemacht zu lesen, und dann jemand sagt, ich fand es total scheiße, aber dafür treffen wir uns, weil unterschiedliche Buchmeinungen dürfen existieren, und die besprechen wir gerne und diskutieren gerne darüber.
Kommen die besten Gespräche raus, gerade wenn so unterschiedliche kontroverse Meinungen auftauchen. Darf ich anfangen?
Ja, klar.
Mit dem ersten Buch? Und da passt meine Frage auch dazu. Gibt es irgendein Trope in einem Buch, den du gar nicht magst? Also ein Trope ist sozusagen der Erzählstruktur, zum Beispiel Slow Burn oder Enemies to Lovers oder sowas. Gibt es etwas, das du gar nicht magst, wenn dir jetzt was einfällt?
Nee, ich kann jetzt nicht sagen, was ich gar nicht mag. Aber es gibt ja dann auch Friends to Lovers und sowas, aber... Also ich glaube, Enemies to Lovers habe ich mir übergelesen. Also da habe ich einfach zu viel gelesen, und das, ich meine, diese Tropes, es ist ja immer vorhersehbar, aber oh, dann kommt wieder der Grumpy Guy und die Sunshine, bisschen verwirrte, chaotische Lady dazu, und das ist eher, es ist nicht so, dass ich so ein Buch nicht lesen würde, aber es ist abgenutzt für mich. Abgenutzt, dieses Enemies to Lovers.
Na, dann ist das nächste Buch wohl nichts für dich.
Oh, schön, dann skippen wir das.
Aber vielleicht für alle anderen da draußen, mir geht's auch ein bisschen so, das Thema ist abgekaut, aber das nächste Buch ist wirklich, das hat mir Nadja empfohlen, unsere Freundin Nadja, und der Titel sagt eigentlich schon anders, alles meine ich, The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy.
Ja.
Von Bridget Knightley. Und der Titel sagt uns bereits, was passieren wird, was ein bisschen seltsam ist oder neu. Aber es hat ein ganz süßes Cover. Ich habe es elektronisch gelesen, deswegen kann ich es nicht in die Kamera halten. Aber es ist ein ganz süßer Slowburn, ein Romanticy-Buch. Und wie man sich schon vorstellen kann, ist das so, dass zwei Personen, die sich im normalen Leben nicht begegnen würden, auf dieser Geschichte zueinander finden. Und es ist eine Fantasy-Geschichte, in der verschiedene gesellschaftliche Welten existieren. Und die Protagonistin ist eine Heilerin, die heißt Orion, die in ihrem Gebiet also wirklich eine herausragende Heilerin ist. Und in diesem Institut, die sie arbeitet, ist sie eine gefragte Koryphäe. Also es ist auch toll, so wieder so eine Frau, das ist ja auch gerade so ein Trend in manchen Romantasy-Büchern, Frauen in diesen STEM, wie heißen die bei uns nochmal?
MINT-Fächer,
ja, die da so herausragen. Und eines Tages taucht jemand in ihrem Büro auf, der da eigentlich gar nicht sein dürfte, nämlich jemanden von einem anderen Stand, einem anderen Bereich. Osric taucht auf und der ist ein sogenannter Gentleman Assassin. Ich finde diesen Begriff so schön. Also, er hat überhaupt keinen Bock, sie um Hilfe zu bitten, aber er braucht ihre Hilfe, weil er nämlich erkrankt ist und diese Krankheit ist tödlich und es kann auch wirklich, er hat alle möglichen Heiler befragt, es kann ihm niemand helfen und es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht die Einzige ist, die ihm helfen kann und er bittet sie darum und sie ist halt wirklich, das geht gegen ihr total gegen den Strich, jemandem zu helfen, der ein Auftragsmörder ist. Gleichzeitig hat sie auch ein Eid abgelegt zu helfen, aber es fängt schon damit an, er taucht in ihr Büro auf und dass es irgendjemand gemerkt hat, dass er ins Gebäude eingedrungen ist und sie behandelt ihn erstmal wie so einen Laufburschen und lässt ihn dann auch am langen Arm so verhungern, ja, weil sie möchte, dass er auch richtig darum betteln muss, dass er jetzt sie ihm hilft und eigentlich hat sie da auch keinen Bock und keine Zeit dazu und du merkst dann auch an dem Ton, dass er ist das halt auch nicht gewohnt, dass andere Menschen ihm so begegnen und dass er irgendjemand um Hilfe bitten muss. In seiner Welt erkauft er sich das oder man hat so viel Respekt aus Angst vor ihm, dass man das nicht machen würde. Und sie willigt dann schließlich ein. Sie wird dann auch ein bisschen dazu gedrängt von der Institutleiterin, die das mitbekommt, das zu machen. Er verspricht dann, ihre Arbeit im Institut zu unterstützen. Die entwickeln da irgendwelche Impfstoffe auch. Und ja, in dieser Fantasy-Welt, in der sie leben, spielt auch Magie eine Rolle. Also sie können zum Beispiel von Ort zu Ort reisen, zu einer Art, wie beschreibt man das denn ein bisschen? Man hinterlegt da so Geld an so einer bestimmten Stelle und taucht an einer anderen Stelle wieder auf und materialisiert sich da wieder. Und er bittet sie darum, alle Heilmethoden auszupacken, die bisher noch nicht verwendet wurden. Und dadurch ist sie auch gezwungen, sich auf Heilmethoden, alte Heilmethoden einzulassen, die schon lange nicht mehr verwendet werden, aber die vielleicht so ein bisschen aus der Natur mehr kommen, mit den Mondphasen zu tun haben, was alles gegen ihre akademisches Wissen geht und der Wissenschaft. Aber sie ist dann trotzdem bereit, sich mit ihm zu treffen. Aber natürlich sind die ersten Treffen wirklich so, dass man merkt, dass sie ist halt total widerwillig, macht das nur aus Pflichtgefühl und er möchte halt von ihr auch einfach ein bisschen mehr Respekt haben, weil er das nicht verstehen kann. Und so lernen sie sich immer mehr kennen, werden auch in einen kleinen Kriminalfall verwickelt. Ach, ich finde das, also ein wunderbarer Slowburn. Es dauert wirklich lang, bis da was passiert und es ist nicht auf Spice ausgelegt. Und aber ein echt schöner Zeitvertreib, weil man einfach mal sowas Entspanntes lesen möchte.
Mhm.
Genau, das habe ich über die Weihnachtsfeiertage irgendwann gelesen und war hervorragend.
Okay, also ich schließe mich an, kurzweilig, unterhaltsam, spannend, auch lustig, ist ein Buch, was Christine in der letzten Folge empfohlen hat. Und das habe ich dann kurz vor Weihnachten tatsächlich noch besorgt und habe es meiner Tochter geschenkt. Und es ist Agency for Scandal für alle Bridgerton-Fans, aber ohne Sex und Spice und so weiter, sondern wirklich für 14, 15, 16-jährige Mädchen gut geeignet. Aber spielt eben auch im viktorianischen England. Da ist Izzy eine Adelsdame, die ja in den höheren Kreisen verkehrt und aber in vielen Dingen nur so tut, als ob, weil nämlich ihre Familie mittlerweile mittellos ist. Der Vater ist verstorben, hatte ganz viele Schulden, hat das ganze Vermögen aufgebraucht und Izzy muss zusehen, dass sie irgendwie Geld verdient. Aber als Frau in diesem Zeitalter war, vor allen Dingen nicht als adlige Frau, war das nicht, fast nicht möglich oder wurde auch nicht gerne gesehen, dass man sich einen Job sucht. Aber sie findet etwas und arbeitet für eine Agentur, die anderen Frauen hilft. Ich will jetzt nicht sagen, ihre Ehemänner loszuwerden. Also die, das sind keine Assassins, also es finden keine Assassinations statt, aber vielleicht einen Mann zu erpressen oder mehr Unabhängigkeit vom Mann oder vom Vater zu bekommen. Das ist also eine Detektivagentur, aber auch so wie so ein so eine Spione und ja, Frauenunterstützeragentur. Und das macht echt Spaß zu lesen, weil man sich das, es ist sehr realistisch und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und es ist auch spannend, mit was für Fällen diese Agentur dann zu tun hat und wie sie das hinbekommt, einmal die adlige Dame zu sein und dann aber auch als Junge verkleidet dann so Spionageaufträge auszuführen. Es gibt dann noch einen Duke, es gibt ja immer einen Duke in diesen Geschichten und der ist natürlich sehr smart und sehr gut aussehend und interessiert sich vermeintlich nicht für Izzy, aber wie man sich das vorstellen kann, ist da dann doch, steckt da hinter dieser coolen Fassade noch mehr dahinter und es dauert auch ein bisschen, bis die beiden zueinander finden. Es ist wirklich alles sehr, sehr harmlos, sehr, sehr schön. Das Ende ist ja vorhersehbar, aber insgesamt, es ist ein Page-Turner, also ich habe es schnell gelesen und kann es wirklich sehr empfehlen für einen guten Zeitvertreib. Ich habe es auf Deutsch ausnahmsweise gelesen, weil das nämlich auf Englisch nicht so schnell hätte zu mir kommen können. Deshalb kann ich zur englischen Version nichts sagen, könnte mir aber vorstellen, weil es so YA-Literatur ist, dass es insgesamt auch für jemanden, der vielleicht mal einsteigen will mit einem englischen Buch, gut geeignet ist, weil so die Storyline nicht ganz so kompliziert ist. Also, liebe Christine, wenn du zuhörst, vielen Dank für diese Empfehlung. Ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Meine Tochter hat es natürlich noch nicht gelesen, aber ich werde auch Band 2 und Band 3 noch lesen.
Da kann ich noch nur anknüpfen. Ich habe nämlich Band 2, A Season for Scandal, okay, dann auch noch gelesen, weil Christine mich so neugierig gemacht hat. Ich fand es auch super. Ist wieder das gleiche Prinzip. Sie, diese Privatdetektei mit Frauen, ist wieder unterwegs und hilft einer Londoner Unternehmerin ihr bei einer Sache aus und da entwickelt sich dann eine wunderbare Geschichte. Ich habe den ersten Teil als Hörbuch gehört und den zweiten Teil gelesen. Ist super. Also fand ich richtig gut.
Ja.
Ja, hat Christine gut gemacht. Also ich habe noch gelesen The Heir Apparent. Heir im Sinne von Erbin von Rebecca Armitage. Und das war ein total nettes Buch. Ich wusste gar nicht, was ich zu erwarten hatte. Manchmal lese ich ja Bücher einfach nur, weil ich es irgendwo sehe, empfohlen kriege. Und dann schaue ich auch gar nicht richtig, um was es geht, sondern tauche einfach rein. Hol mir dann so ein Probekapitel und wenn ich es mag, dann lese ich weiter. In dem Fall geht es um Lexi, 29, lebt in Australien und ist gerade in der Ausbildung, Ärztin zu werden. Und wohnt auf einer Winery, also einem Winzerhof, sozusagen Weingut, genau. Und hat zwei total gute Freunde, einen aus der medizinischen Ausbildung in der Klinik und einen Freund von ihr ist der Sohn des Weinguts sozusagen. Und der geht total gut und hat natürlich ein total intensives Leben mit dieser Ausbildung zur Ärztin, das sie macht. Und dazwischen erkunden sie zusammen die Schönheit Australiens. Und als sie einen Trip machen, damit beginnt das Buch, sind sie irgendwo zelten auf einer Insel, glaube ich, vor Australien. Und es ist kurz davor, dass sie ihrem Crush endlich küssen kann, kommt ein Helikopter und holt sie ab aus dem Ganzen raus. Weil sie nämlich neben dem, dass sie Ärztin werden will, auch die Erbin in der Thronfolge des britischen Throns ist. Sie wird abgeholt von einer Truppe, von einer Armada von Sicherheitsleuten, die auf die Insel kommen, sie dort holen, dann mit einem Privatjet nach Hause fahren, weil nämlich sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder, ihr Zwillingsbruder, beim Skifahren umgekommen sind und sie nämlich jetzt die potenziell nächste in der Thronfolge ist. Und sie kommt dann nach Hause und ist plötzlich wieder in dieser Welt, in der sie eine komplett andere Person sein muss. Also vom Äußeren, von der Repräsentanz, was man erwartet, wie sie ihre Haare trägt, wie dünn sie sein soll, wie sie sprechen soll, mit was für Leuten sich umgeben soll. Das ist absolut konträr als zu der Freiheit, die sie gelebt hat in Australien. Sie hat nie damit gerechnet, dass sie ein Teil der Thronfolge wird und hat sich auch verabschiedet von dieser Welt und das wussten zwar ihre Freunde am Rande in Australien, aber eigentlich war sie da ein ganz normales Leben. naja, sie kommt dann wieder zurück und dann denkt man so, naja, dann wird das jetzt so eine Prinzessin-Geschichte. Aber ich sag euch an alle da draußen, die gern The Crown geguckt haben, das ist wirklich, da geht's jetzt ganz tief rein. Sie, also man wirklich, man hat es so vor Augen, man, das ist auch so nah an der aktuellen, an den aktuellen Royals, dass man die, es gibt eine Queen Mom, ja, also wie es vor kurzem noch gab und die auch wirklich alle Zügel in der Hand hält und die jetzt sagt, also entweder übernimmst du jetzt den Thron oder dein Onkel übernimmt den Thron. Und ihr erster Reflex ist, dass sie es auf keinen Fall machen will, ja, weil ihr das viel zu viel ist und man ist da in so einem Konzert. Gleichzeitig ist ihr Onkel auch wirklich total hinterlistig und fies, ja, und sie hat das Gefühl, das wäre auch ethisch nicht gut, wenn der an der Macht wäre, weil er das für Dinge nutzen würde, die nicht gut sind. Und auch wenn man denkt, dass die Royals ja keine exekutive Macht haben an so einer Regierung, sind sie doch ein großes Symbol für die Gesellschaft. Und natürlich, also haben sie auch mit eine Verantwortung für all die Geschichte Englands, auch Kolonien betreffend und so weiter, dass man dann wirklich merkt, wie sie auch Hoffnungsträger sind in Zeiten, wo es den Menschen nicht so gut geht und wie wichtig diese Rolle, die sie nach außen tragen, doch ist. Und man ist zuerst Queen und dann bist du Mensch. Ja? Also, und dass die Royals wirklich nach außen, die haben zuerst ihre Rolle zu erfüllen und dann dürfen sie Mensch sein. Und diesen Konflikt, der dabei entsteht für sie und natürlich auch Machenschaften und Geheimnisse innerhalb der Familie, weil jeder ein Stückchen von der Macht haben will, das geht ganz schön in die Tiefe und ist relativ interessant, fand ich. Also, man wird da so reingezogen, dass man sich's wirklich gut vorstellen kann. Ich habe das Buch genossen. Also kann ich weiterempfehlen, gerade für alle, die The Crown gut fanden.
Mhm. Klingt auch interessant, finde ich. Jetzt hatten wir schon einmal was für Bridgerton-Fans, jetzt was für The Crown-Fans. Mhm. Okay, dann mache ich mal weiter. Wieder mit einem deutschen Buch. Ich stelle gerade fest, ich habe heute nur deutsche Bücher dabei. Das ist ja mal was ganz, ja, das ist wirklich mal was ganz anderes. Und auch wieder eins, was ich in die Kamera halten kann. 3 Tage im Schnee von Ina Butter. Eine wunderbare Wintergeschichte. Kurz, aber nicht kurzweilig. Die Protagonistin, interessant, die heißt eine junge Frau, Hannah. Genau, die junge Frau Hannah ist Karrierefrau, arbeitet viel zu viel, ist so um die 40 ungefähr, hat eigentlich kein Leben außerhalb der Arbeit, steht kurz vorm Burnout und die mietet sich ein kleines Haus, eine kleine Hütte an einem See. Und will da das ein Wochenende verbringen und so ein bisschen zur Ruhe kommen. Sie ist da also, fährt da ganz alleine hin und ist schon schwierig, da hinzukommen, weil es so viel schneit. Gleich, als sie da ankommt, begegnet sie einem kleinen Mädchen, so ungefähr 8 Jahre alt. Und Hannah und dieses kleine Mädchen werden über die nächsten 3 Tage immer wieder Begegnungen miteinander haben. Und das Mädchen wird Hannah zeigen, wie man einmal zur Ruhe kommt. Und sie auch in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken bringen, weil nämlich das Mädchen sehr, ja, ist einfach ein Kind. Und die geht das Leben ganz, ganz anders an als Hannah, bei der es immer nur um höher, schneller, weiter und mehr und die nächste Karrierestufe erklimmen. Und das ist total schön zu lesen und mit zu beobachten, wie die beiden sich einmal kennenlernen, aber wie vor allen Dingen Hannah von dem Mädchen im Schneeanzug lernt und mit der gemeinsam ja Abenteuer erlebt, kann man schon fast sagen. Mir hat das total viel Spaß gemacht zu lesen, drüber nachzudenken, auch so vor allen Dingen über diese Frage, was ich als Kind gerne gemacht habe oder was Kinder einfach gerne machen und wie Kinder die Welt sehen und erleben und was wir Erwachsenen uns davon abgucken können und wie viel wir einfach auch verlernen oder uns nicht mehr erlauben, so diese kindliche Freude. Und ich, für mich war das perfekte Buch für die Weihnachtszeit, aber auch jetzt ist es ja noch kalt und weiß draußen. Da kann man das auch wirklich so an einem Nachmittag mit einer heißen weißen Schokolade. Ich habe von dir ja auch heiße, also Hot Cocoa, Hot Chocolate geschenkt bekommen zu Weihnachten. Aber hier in diesem Buch spielt weiße, heiße Schokolade eine große Rolle. Und da kann man sich einfach einen gemütlichen Nachmittag machen und selber nochmal darüber nachdenken, was man, ja, wie man als Kind war, was man als Kind gerne gemacht hat und was davon man vielleicht jetzt auch noch im Erwachsenenalter machen könnte. Also ein nachdenklich machendes, aber total schönes. Also macht man halt wirklich so ein ganz gutes Gefühl hinterher, wenn man das Buch gelesen hat. Kann ich sehr empfehlen.
Klingt wirklich ganz so passend zum Wintering. Sich einkuschelt, ruhig macht und auch so ein Slow Read macht. Das finde ich schön.
Ja, genau. Und jetzt hast du noch ein Buch.
Ich habe noch ein Buch. Ich muss noch was einwerfen. Und zwar hören wir beide gerne den Podcast Hard Fork. Es wird Empfehlungsfolge Podcast und Serien, gell? Den hast du mir mal empfohlen. Und das ist eigentlich so ein Tech-Podcast. Und das machen zwei Journalisten. Der eine ist bei der New York Times. Der andere, weiß nicht, glaube ich, der auch arbeitet auch frei für die New York Times.
Oder ja, so. Der ist selbstständig, ja.
Und die sprechen immer über die neuesten Entwicklungen in der Tech-Industrie. Und ich kann euch wirklich empfehlen, die letzte Folge mal anzuhören. Fand ich super spannend. Da geht es einmal darum, dass für alle, die KI auch nutzen, Claude ist ein sogenanntes Language Model, sowas wie ChatGPT auch. Und es gibt eine neue Version, das erklären sie auch, das heißt Claude Code, wo du selber Code schreiben kannst, aber nicht indem du eine Codesprache können musst, sondern sozusagen mit englischen Worten beschreiben möchtest. Angenommen, du möchtest dir selber eine Website machen, was du dort haben möchtest, was sie haben soll, muss natürlich schon ein guter Prompt sein, aber dann baut dir Claude das selber. Und sie beschreiben, oder einer von beiden hat das ausprobiert und sagt, das hat auch wirklich super funktioniert. Also ganz spannend, wer sich ein bisschen für die KI-Dinge interessiert. Und das andere, was sie noch erzählen, was ich sehr erschreckend fand, ist, es gibt eine Software, die mit der Plattform X verbunden ist, die heißt Croc. Und das ist eine Software, mit der man sozusagen Menschen entkleiden kann. Also Fotos von Menschen oder Videos entkleiden kann. Und diese Software ist frei verfügbar. Also ich könnte jetzt ein Bild von Tina nehmen und dann ziehe ich der ein Fellbikini an und lade das hoch, weil ich es witzig finde. Leider, wie du dir denken kannst.
Fellbikini!
Irgendwas Abstruses. Wird das sehr stark für Missbrauch genutzt. Einmal, der Missbrauch richtet sich vor allem gegen Frauen. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die beschämt werden mit Bildern, wo sie eben nichts anhaben oder Scheußliches anhaben oder vorgeblich nackt zu sehen sind, damit sie ihre Klappe halten, muss man einfach so sagen. Diese Frauen einzuschüchtern. Und das Zweite ist, wofür es genutzt wird, ist natürlich auch, richtet sich ein bisschen gegen Kinder und Jugendliche. Also es gab zum Beispiel einen großen Skandal mit einer Schauspielerin von Stranger Things, einer sehr jungen, wo die Eltern komplett verzweifelt sind, weil das hier eine Richtung nimmt, dass das Kind sexualisiert wird. Also sehr krass und welche Folgen das hat für Amerika und warum das nicht verboten wird und warum es weiter genutzt werden darf, hat natürlich alles auch politische Themen, finde ich ganz wichtig. Wenn man Lust hat, sich mit diesen technischen Themen zu beschäftigen, dann hört da mal rein. Man lernt da immer was Neues. Und das hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun, das ich vorstellen wollte.
Ich bin jetzt ganz gespannt darauf, wie du die Überleitung machst und habe jetzt schon überlegt, was hat sie denn jetzt gelesen? Irgend so einen Tech-Roman oder einen Buch über
die KI? Überleitung ist, dass ich in eine Zeit zurückspringe, in der es noch nicht so viel Tech gab, nämlich in 1983. Gab's kein Handy und kein Internet. Das liest sich total gut. Ich meine, das ist natürlich eine Welt, die wir noch kennen. Auch wenn wir da noch sehr, sehr, sehr klein waren, weil so alt sind wir ja noch nicht.
Nee.
Man kann sich das noch vorstellen. Und zwar heißt das Buch Bluebird Gold und es spielt in Montana, in den Bergen, in einem klitzekleinen Ort, wo eigentlich nicht viel passiert. Und ein junges Mädchen, Ilsa, kehrt dorthin zurück, weil ihr Vater dort gelebt hat. In einer kleinen Hütte an einem See oberhalb von diesem Ort. Und sie ist dort, um auszumisten, was er zurückgelassen hat in verschiedenen Kisten, weil sie auch rausfinden möchte, was mit ihm eigentlich los war. Ihre Eltern sind getrennt. Sie hat ihn schon länger nicht mehr gesehen und weiß auch nicht so richtig, was in seinem Leben los war. Und versucht es durch diese Kisten rauszufinden und hat sich in dem Ort auch einen Job gesucht. Sie ist Mathelehrerin an der Highschool und sagt, ja, okay, ich muss das jetzt einfach abschließen, indem ich diese Kisten durchschaue. Und vielleicht auch mit Menschen im Ort spreche, die ihn gekannt haben, und findet dann raus, dass er also wirklich auch so ein bisschen so ein Verschwörungstheoretiker war, der vermutet hat, dass es in den Montana Mountains irgendwo Gold gibt, ja, und dass man das findet, wenn man richtig hinschaut. Und dabei plötzlich in ihrer kleinen Hütte passieren ganz seltsame Dinge, die sie sieht. Sie sieht dann jemand plötzlich vor dem Fenster. Sie hat Gefühl, da ist jemand draußen und gibt's ja noch kein Handy und gar nichts. Deswegen muss sie in den Ort und das dem Sheriff erzählen. Und der Sheriff ist Cozy und der ist ein ganz junger Sheriff und alleinerziehender Papa, der ihr dann auch helfen will, dass sie da sicher ist in diesem kleinen Häuschen. Und die beiden entwickeln dann natürlich gezwungenermaßen, haben die dann immer mehr miteinander zu tun. Sein Sohn ist auch in ihrer Mathe-Klasse und es entwickelt sich eine ganz süße Liebesgeschichte. Die Autorin ist Daphne Perry, von der ich schon sehr viel gelesen habe. Das Buch ist gerade natürlich rausgekommen. Unsere Freundin Nadja ist da, die hat alle Bücher gelesen. Die hat ganz viele Reihen. Das ist eine Romance-Autorin und ich muss dann nochmal sagen, es gibt Romance und Romance, ja. Und viel Romance ist sehr, sehr flach. Und zu den Top-Autoren gehört sicherlich Emily Henry, die es schafft, wirklich den Charakteren so eine Tiefe zu geben und eine tolle Geschichte zu erzählen. Und Daphne Perry gehört auch dazu. Auch alle da draußen, die selber gerne Romance schreiben, würde ich sehr empfehlen, die Bücher von Daphne Perry zu lesen, weil die es wirklich geschafft, dass diese Geschichte trotzdem eine Tiefe hat und jeder Charakter so seine Eigenständigkeit entwickelt. Es wird überhaupt nicht flach. Dennoch ist es nicht unerträglich schwer, obwohl da jemand gestorben ist und sie das aufarbeiten muss. Es ist richtig gut. Also meine letzte Leseempfehlung.
Okay. Gut. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr wisst, immer her mit euren Buchempfehlungen und Buchtipps. Wir können gar nicht genug lesen. Und ja, wir freuen euch. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Vielen Dank. Bis bald.
Ciao.